Hallo ihr Lieben, heute wird die Folge richtig unter die Haut gehen. Ich habe nämlich Vanessa zu Gast, eine pflegende Mama einer ganz besonderen kleinen Kämpferin, ihrer Hummelheldin. Was es mit diesem Begriff auf sich hat, erfahrt ihr in der Folge. Wir sprechen über die Geburt ihrer Tochter Leni und darüber, wie plötzlich alles anders kam. Krampfanfälle, eine Diagnose, die alles verändert und die Entscheidung, dass ein Teil ihres Gehirns operativ entfernt werden muss. Bitte passt auf euch auf, wenn ihr die Folge hört. Wir sprechen auch ganz kurz über suizidale Gedanken. Vanessa erzählt ganz offen, wie sich diese Zeit für sie angefühlt hat, zwischen Angst, absoluter Überforderung und dem Gefühl, als Person komplett zu verschwinden. Es geht um Themen wie posttraumatische Belastung, das Leben als pflegende Eltern, ständige Verantwortung und auch darum, wie man mit so einer Realität überhaupt weiterleben kann. Gleichzeitig sprechen wir aber auch über Stärke, über radikale Akzeptanz und darüber, warum Leni heute eine kleine Wundertüte ist. Vanessa teilt mit uns, was sich ihrer Meinung nach gesellschaftlich verändern muss, wenn es um Inklusion, Berührungsängste und den Umgang mit Behinderung geht. Denn ja, auch ich habe gespürt, dass ich Berührungsängste bei dem Thema habe. Ich hatte Ängste, Fragen zu stellen, etwas Falsches zu sagen oder mich nicht richtig auszudrücken. Ich glaube, das kennen viele und genau deswegen ist diese Folge so wichtig. Mir hat es dahingehend wirklich geholfen. Diese Folge ist emotional, ehrlich und extrem wichtig. Also hört unbedingt rein und wenn ihr mögt, lasst mir super gern euer Feedback in den Kommentaren da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shit Happens. Heute bin ich hier mit der lieben Vanessa, die extra heute um 3.45 Uhr sich ins Auto gesetzt hat, um hier hinzukommen. Das bedeutet mir unfassbar viel. Und das Thema, über das wir heute sprechen, ist ganz, ganz wichtig. Da gehen wir gleich nochmal tiefer rein. Ich möchte dir direkt von Anfang an sagen, dass ich echt aufgeregt war vor der Folge. Und dann habe ich das so hinterfragt und war so, und genau das ist das Problem, weil ich hatte Berührungsängste oder ich hatte Ängste oder ich habe Ängste, was Falsches zu sagen, was man so vielleicht nicht sagen sollte, weil XY. Und das ist eigentlich so ein Bullshit, weil wir brauchen eine Plattform, wir brauchen mehr Menschen, die darüber sprechen und deswegen finde ich deine Arbeit so unglaublich wichtig auf Social Media.
Danke.
Und dass du dich traust oder ja, dass du es so als deine Aufgabe siehst, über diese Themen aufzusprechen und aufzuklären. Und deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, wer bist du, was machst du und was teilst du auf Social Media seit, wann ist Leni geboren?
Seit 23.
23 hat sich dein Leben nämlich ziemlich verändert. Genau. Kannst du dich einmal vorstellen?
Ja, ich bin Vanessa. Auf Instagram heiße ich Vanessa Blum und habe eigentlich mal ganz klassisch angefangen mit Food-Content, Sport-Content, so glaube ich, wie alle mal 2014 irgendwann gemacht haben. Und ja, dann wurde ich halt irgendwann Mama, wie sich dann das Leben halt so verändert, kam dann auch einfach so ein bisschen Family-Content dazu, jede Menge Reisen. Und ja, 2023 ist dann mein zweites Kind geboren und da war dann leider nicht alles so Insta-Glitzer, wie man es vielleicht kennt. Ja.
Und wir gehen da gleich nochmal weiter rein, was dann da genau passiert ist. Das kommt jetzt mir richtig dumm vor, dir diese Frage zu stellen. Wir starten immer mit einer Icebreaker-Frage, die jetzt wirklich so komplett out of context ist. Aber wir fragen die jetzt trotzdem. Was war die peinlichste Situation, in der du mal kacken musstest?
Auf meine Füße, vor meinem Mann, vor der Haustür.
Ah, das hatten wir gestern schon mal.
Was?
Ja, Merle meinte nämlich auch, dass sie schon mal vor ihrem Mann auf dem Boden kacken musste, aber das war im Schlafzimmer.
Nee, ich habe dir eben schon im Vorgespräch erzählt, dass ich ja ein Food habe, was mein Problem ist. Und das ist ja so buttrige Sahnesoße. Und ich habe es nicht mehr bis reingeschafft. Und ich hatte so einen Rock an. Und es war wirklich maximal unangenehm.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Also auch so schön Durchfall wahrscheinlich.
Korrekt.
Oh Mann, okay, akzeptiere ich. Das ist wirklich eine sehr unangenehme Situation. Aber wart ihr da schon verheiratet?
Nee, nee.
Okay, war es noch in der Dating-Phase?
Nein, da waren wir 4 Jahre zusammen.
Okay, also war jetzt nicht so
ein Big Deal. Nee, wir hatten schon relativ am Anfang der Beziehung beide eine Fischvergiftung bei unserem ersten Mallorca-Urlaub nach einem halben Jahr. Und kennst du diese Hotelbadezimmer?
Ja.
Wo oben und unten.
Solche Schlitze.
Schlitze sind plus Glas. Und ist so, okay, wow. Also wir haben die ersten 2 Tage haben wir immer gesagt, raus aus dem Zimmer oder auf dem Balkon. Dann haben wir auch immer gesagt, komm, also was willst du machen, wenn oben unten Game Over ist? Ja.
Aber ich glaube, das schweißt zusammen. Ich glaube, danach ist man so, uns kann nichts mehr trennen, wenn man sowas zusammen durchlebt hat, ey. So eine richtig schöne
jetzt
Lebensmittelvergiftung.
So nach 2 Geburten, es war dann auch so irgendwann Game Over, genau. Jetzt alles ja, egal.
Hast du auch bei der Geburt?
Nee. Okay. Das war meine allererste Frage war, oh mein Gott, kann ich das hier sagen?
Ja, natürlich. Okay. Guck meine dir den Namen des Podcasts an.
Meine erste Frage war, ob ich gerissen bin. Mhm. Und zwar nicht nach unten, sondern nach oben. Und dann guckte der Arzt mich so an, so, nee. Ich so, also kann ich noch einen Orgasmus haben? Weil ich habe nur gehört, dass der mich geschnitten hat und ich wusste nicht so genau, was genau, weil ich war unter Schmerzmitteln. Und dann habe ich danach direkt gefragt, habe ich gekackt? Der so, dann haben sie auch nicht. Und das war das Allerwichtigste. Danach war alles gut. Aber ich hatte, keine Ahnung, aber ich habe bei beiden Geburten nicht gemacht.
Das ist gut.
Da hat es sich angefühlt, als würde ich.
Ja, glaube ich, da kommt einfach alles
raus. Den größten
raus.
Haufen der Welt legen.
Mhm. Wie war das denn? Jetzt startest du hier schon schön in die Geburten rein. Wie war das denn bei deiner zweiten Geburt? Wusstest du, bevor Lini zur Welt gekommen ist, dass etwas nicht stimmt?
Also jetzt rückblickend bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es schon gemerkt habe, weil ich habe eine sehr engmaschige Kontrolle gehabt. Sie war sehr ruhig im Bauch, sie hat sehr viel rhythmischen Schluck auf gehabt. Dann habe ich sie wieder stundenlang nicht gemerkt. Und ja, sie war einfach ein sehr, sehr ruhiges Baby. Die Geburt war wunderschön. Innerhalb von 70 Minuten war sie auf der Welt. Und das war wirklich für mich so der schönste Moment meines Lebens, weil bei der Geburt meines Sohns war ich komplett unter Schmerzmitteln und war irgendwo außer in diesem Raum, wo ich geboren habe. Aber bei Leni war halt komplett ohne Schmerzmittel, ohne alles. Und das war so, die lag dann auf mir und dachte so, krass, ich könnte jetzt einmal aufstehen und nach Hause gehen. So, ja, das war echt richtig schön.
Also davor hattet ihr noch keinen, also die Ärzte haben auch nicht gesagt, da ist irgendwas komisch, es war alles gut.
Also man hätte auch nichts, was sie hat, irgendwie in einem Test oder irgendwas feststellen können. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil uns Frauen oder auch den werdenden Papas wird halt immer in der Schwangerschaft suggeriert, wenn man diesen NIP oder Harmony-Test oder whatever macht, dann bekommt man ein gesundes Baby. Also das ist immer so ein bisschen das, was...
Ich kenne die Tests gar nicht. Magst du mal sagen, was das für Tests
also
sind?
Also es gibt Tests, wo man quasi testen kann, ob die Kinder so Grund... wie kannst du erklären? Zum Beispiel, du kannst darauf testen, ob dein Kind Trisomie 21 hat oder Trisomie 13 und 18 sind auch abgedeckt. Also es sind so ein paar Chromosomen und andere
das
Faktoren
da, wo man
abgedeckt.
So Fruchtwasser aus
nee,
der
Nee, das ist einfach, das kann man mit dem Blut testen, genau.
Okay.
Und für mich war klar, okay, dieser Test ist bei mir negativ, also kriege ich ein gesundes Baby. Und dieser Test deckt aber nicht mal 1% ab von dem, was halt ein Kind an Krankheiten haben könnte, plus was halt kurz vor der Geburt, während der Geburt oder nach der Geburt passieren kann. So, das war für mich auch so ein Learning, dass dieser Test halt einfach final nur das ausschließt, was er ausschließt, aber nicht das andere abdeckt.
Ja, total. Und dann ist sie zur Welt gekommen und du hattest sie auf deiner Brust liegen. Und wann war der Moment, wo du gespürt hast, wenn ich es richtig verstanden habe, dachtest du am Anfang, sie ist gesund? Also sie kam jetzt nicht direkt auf die Welt und die Ärzte meinten, okay, da ist was. Okay, das heißt, wann war der Moment, wo du gespürt hast, irgendwas ist anders? Oder hattest du schon eine Intuition oder sowas, dass du gespürt hast, so, irgendwas ist hier komisch?
Ja, sie hat am 6. Lebenstag einen schweren Krampfanfall gehabt, zu Hause bei uns. Und den haben
wir... Ihr wart schon ja zu Hause?
Ja, genau. Mhm. Wir sind direkt am nächsten Tag auch nach Hause gegangen, weil alles gut war. Die hat gut getrunken, alles war in Ordnung und... Ja, final war eigentlich dann zu Hause relativ früh, wahrscheinlich sogar auch schon davor und auch im Mutterleib tatsächlich diese rhythmischen Bewegungen, alles Krampfanfälle. Und wir sind dann direkt mit dem Notarzt ins Krankenhaus gefahren und da war dann auch relativ schnell klar, weil sie auch im Krankenhaus weiter diese Bewegungsmuster, nenne ich es mal, gezeigt hat, war klar, dass das Anfälle sind. Wir haben auch direkt am nächsten Tag, das war sonntags, als es passiert war, montags hatten wir direkt ein EEG, da hat man dann auch Auffälligkeiten halt gesehen, also epileptische Aktivitäten. Und ich weiß noch, dass ein Arzt mir gesagt hat, wir machen mal routinemäßig ein MRT, aber da wird man nichts finden, die ist so klein. Und dann hatten wir mittwochs das MRT und dann sind quasi alle so um uns rumgeschlängelt danach, wie uns aus dem Weg gegangen und dann kam halt der Chefarzt zu uns und hat halt gesagt, wir haben leider was im MRT gefunden, was erklärt, was halt ihre Tochter hat. Also sie hat eine Dysplasie im Gehirn, das ist quasi eine strukturelle Veränderung des Hirngewebes, was quasi diese Anfälle auslöst. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Wolke auf dem MRT-Bild. Und ja, kann man gut mit Medikamenten einstellen, kann man aber auch nicht gut einstellen. Das mussten wir dann ein bisschen abklären. Und final am Ende des Tages konnte man das, was sie hatte, halt gar nicht mit Medikamenten einstellen. Weswegen wir ja dann auch den Weg der Operation gegangen sind.
Aber hattet ihr da überhaupt die irgendeine Wahl, also musstet ihr als Eltern dann irgendwann eine Entscheidung treffen oder meinte der Arzt dann, Nee, wir müssen, ne, also wir müssen operieren. Oder was also, ist eine Entscheidung für
wir
euch?
Wir sind bei uns in Koblenz an einen wirklich sehr, sehr kompetenten Kinderneurologen gestoßen, der uns relativ schnell schon von Anfang an gesagt hat, stellen Sie sich bitte darauf ein, dass Sie es mal gehört haben, Epilepsie-Chirurgie. Und ich hatte halt keinerlei Berührungspunkte. Für mich ist halt, Operationen am Hirn waren überall, nur nicht bei mir zu Hause. Und ich weiß noch ganz genau, als ich das gegoogelt habe und da dann stand, dass halt bei Epilepsie-Chirurgie halt entweder ein Teil vom Hirn oder halt die betroffene Hirnhälfte halt abgetrennt oder wegoperiert wird. Und Leni war zu diesem Tag, also an diesem Tag war sie 10 Tage alt. Das war für mich so, okay. Also ich habe es gelesen, aber es kam halt gar nicht da, also ich konnte es gar nicht irgendwie begreifen, was da genau gerade passiert. Aber er hat ganz schnell gesagt, also wir sind hier mit unserem Latein am Ende, wir schicken sie in eine Spezialklinik, da wird euch geholfen, da ist wirklich der richtige Anlaufpunkt für euch. Und das rechne ich bis heute wirklich der Klinik, wo wir auch in Koblenz waren, halt hoch an, weil als Arzt zu sagen, bis hierhin geht meine Kompetenz, da muss jetzt jemand anders drauf schauen, also Spezialisten. Das hat halt meiner Meinung nach Leni auch einen ganz, ganz großen Teil von dem, was sie halt heute kann und ist, halt auch geschenkt.
Es ist grundsätzlich, ist genauso wie du sagst, auch ich habe ja auch einen langen Ärztemarathon hinter mir. Und wenn die dann wirklich einfach ehrlich sind und sagen so, ich weiß nicht weiter und hier ist jemand, an den sie sich wenden können, das ist so viel mehr wert als ein Arzt, der dann da irgendwie sagt, so ein Ego-Ding, so, ich weiß schon, ich kriege das schon hin, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn du jetzt mal in diese Emotionen damals reingehst, man kann sich das ja einfach, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es selber nicht durchlebt hat, das sowieso. Aber wie würdest du eure Emotionen beschreiben? Also hast du Shut-off gemacht? Hast du irgendwie funktioniert? Hast du das damals schon gespürt? Als du da ja selber auch noch verletzt warst, sicherlich nach so einer Geburt, ne, alles wächst wieder zusammen. Dein ganzer Körper war ja auch noch total am Ende. Wie ging es dir damals oder wie ging es euch?
Für mich war damals meine eigene Person gar nicht existent, weil wenn dein Baby halt auf der Intensivstation liegt und Leni war ja nicht wie ein Frühchen noch viel geschlafen, sondern war ja ein normal großgeborenes Neugeborenes. Und für mich war halt klar, ich kann die halt da nicht alleine lassen. Vor allem, weil sie halt auch die ganze Zeit gekrampft hat. Und diese Krampfanfälle waren halt auch nicht sichtbar irgendwie im Monitoring. Also weder bei der Herzfrequenz noch bei beim Blutsauerstoff, bei gar nichts. Und für mich war klar, okay, wenn ich halt wissen will, was genau passiert, muss ich 24/7 bei ihr sein. Und das war halt auch damals einfach der Fall. Ich habe die ganze Zeit mit ihr am Bett gesessen und habe halt meinen eigenen Körper maximal vernachlässigt. Ich habe da auch wirklich die Quittung für bekommen in den letzten 2 Jahren. Ich hatte eine ganz starke Blasensenkung. Das heißt quasi, dass die Blase im Scheideneingang sitzt. Das heißt, die fällt quasi wie raus. Weil ich habe mich nicht geschont. Ich habe die ganze Zeit gesessen, gestanden. Ich habe halt kein Wochenbett gehabt. Und aber abgesehen von den ganzen hyperkrassen Stresssymptomen, die in der Situation selbst, also die Anfangszeit war ja quasi, ich sag mal, das Warm-up. Der Höhepunkt kam ja erst viel, viel später. Für mich war da wirklich keine Zeit, auf mich oder auf meinen Mann oder auf irgendwas Rücksicht zu nehmen. Wir haben ja auch noch den älteren Bruder, der ist auch nur irgendwie nebenher gelaufen. Aber die Quittung kam halt jetzt viel später. Also.
Was meinst du mit, die Quittung kam viel später? Also wie hat sich das entwickelt dann?
Ich habe echt viele neurologische Probleme bekommen. Also ich habe Sehausfälle gehabt, ich habe die ganze Zeit einen tauben linken Arm gehabt. Ich war letztes Jahr im August einmal auf der Neurologie, weil ich Verdacht auf Schlaganfall hatte. Das war aber, ich habe, glaube ich, einmal alles abklären lassen, Kopf-MRT, weil man wird ja auch dann so, wenn dein Baby geboren wird und es auf einmal krank ist, obwohl nichts danach aussah, denkst du, wow, krass, das heißt, von heute auf morgen kann auch ich total krank werden. Und dadurch bin ich so ein bisschen Hypochonder auch auf meine eigene Person geworden und ich musste einmal alles abklären und final am Ende des Tages habe ich einfach durch alles, was passiert ist, eine posttraumatische Belastungsstörung, die halt all diese Symptome auslöst, die man halt auch mit schwerwiegenden Erkrankungen verwechseln kann, ja.
Absolut verständlich, dass dein Körper da so drauf reagiert hat und bist du heute in Therapie oder hast du das irgendwie therapeutisch für dich auch aufgearbeitet oder gab es dafür aktuell noch gar keine Kapazitäten, weil ihr euch um Leni pflegen müsst?
Ich bin damals ja mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren mit Leni. Da war sie ja 6 Tage alt. Und die Nachricht an meinen Mann aus dem Krankenwagen war, ich brauche sofort eine Therapeutin. Das war wirklich krass, weil ich wusste in diesem Moment, also mir war klar, dass sie Krampfanfälle hat. Ne, Google is not your friend in so einer Situation. Ich habe gegoogelt und dann war das Erste, was mir entgegengeknallt ist, verkürzte Lebenserwartung. Wenn in den ersten 7 oder in den ersten Lebensmonat Krampfanfälle kommen, sind es meistens wirklich schwerwiegende Erkrankungen. Und dann kam lebensverkürzend und lebensverkürzend war für mich gleich mit, okay, sie wird sterben. Und dann war direkt für mich klar, okay, ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann, jetzt sofort. Und dann kam auch im Krankenhaus, ich glaube am Dienstag, also 2 Tage, nachdem wir eingewiesen wurden, kam jemand zu mir vom Krankenhaus und dann habe ich mir direkt jemanden gesucht. Ich bin auch direkt als Notfall drangekommen, weil ich habe am Telefon direkt geheult, gesagt, ich brauche sofort Hilfe. Und die Therapeutin war direkt so, kommst du heute Nachmittag.
Okay, sehr gut. Das heißt, du wurdest dadurch begleitet und warst dann nicht ganz alleine so für deine Psyche. Und wie war das dann damals mit Leni? Also sie war dann 10 Tage alt, da habt ihr die Diagnose bekommen. Und wie ging es dann weiter? Also hatte man erst probiert irgendwie medikamentös oder stand dann direkt, wurde bei ihr, als sie, also wie alt war sie, als sie operiert wurde? War das so jung noch?
Also wir sind mit 5 Wochen, also wir haben sehr, sehr schnell einen Termin in der Spezialklinik bekommen. War natürlich gut für uns, aber umso früher du einen Termin in dieser Klinik bekommst, umso unschöner. Und sie war damals auch eine der jüngsten mit 5 Wochen und dann haben wir eine Woche Langzeit-EEG gemacht, weil wir brauchten quasi möglichst viele Krampfanfälle, um festzustellen, wo die Anfälle herkommen und ob sie in Frage kommen für eine Läsionektomie, das heißt quasi die Entfernung dieser Stelle. So das, was im Hirn quasi den Krampfanfall auslöst, wollten wir wegschneiden und auch großflächig. Und wir wussten schon bei der ersten OP, da war sie 5 Monate, dass sie danach halt halbseitig gelähmt wird, weil diese Veränderung des Hirns saß komplett auf dem Bewegungsapparat für die linke Körperhälfte. Und sie ist aber nach OP wach geworden und als ich sie dann gesehen habe, habe ich direkt meinem Mann gesagt, dass halt was nicht stimmt. Und ich beschreibe das
mit
jetzt.
Mit 5 Monaten?
Ja, genau.
Das heißt, das heißt, 5 Monate hatte sie die täglich oder wie oft?
Leni hat die ganze Zeit Medikament bekommen, also ab dem 6. Lebenstag und die haben ihr so ein bisschen Ruhe geschenkt, aber es ist bei dieser Art von Epilepsie auch auf Grundlage von der Grunderkrankung, die wir in diesem Zwischenzeitraum herausgefunden haben, klar gewesen, dass die Art der Epilepsie niemals mit Medikamenten eingestellt werden kann. Also die hätte uns immer wieder Ruhe bescheren können, aber die Krampfanfälle wären immer wieder gekommen. Das nennt man eine medikamenten- und therapieresistente Epilepsie.
Mhm. Das heißt, wart ihr mit ihr dann zu Hause oder wart ihr 5 Monate durchgehend
zu Hause.
Im Krankenhaus? Okay, und dann haben die euch erklärt, wie ihr sie durch so einen epileptischen Anfall durch begleitet und hörte das dann irgendwann wieder auf oder musstet ihr dann jedes Mal zum Arzt?
Nee, man hat ein Notfallmedikament, also Diazepam, Bukulam, alles mit Arm am Ende, was man dann halt entweder oral oder rektal halt verabreicht
krass.
Und das Kind dann schlafen legt.
Ich stelle mir das auch extrem krass vor, wenn du, also wie war das für dich, wenn du sie mal alleine hattest? Also hattest du dann, hattest
ich
du
hatte
das Gefühl,
sie nie alleine.
Okay, also ihr wart immer zusammen alle.
Ja. Okay, also ich habe in der ersten Zeit, also bis nach der zweiten OP von ihr, konnte ich halt, also wenn ich mit ihr alleine war, war ich im Krankenhaus mit ihr alleine, aber zu Hause war das gar nicht möglich, weil ich halt irgendwann die ganze Zeit Angst hatte, vor allem nachdem die erste OP ja gescheitert ist, beziehungsweise halt einfach nicht ausgereicht hat.
Also nach 5 Monaten haben sie dann eine Hälfte des Gehirns oder einen Teil des Gehirns?
Sie haben bei der ersten OP eine Läsionektomie gemacht, also das entfernt, was auffällig ist. Aber das hat nicht ausgereicht. Sie ist nach der OP wach geworden und war in einem Dauerstatus. Das bedeutet, dass quasi das Hirn nicht mehr schafft, aus dem Krampfanfall rauszukommen. Und das ist halt mega gefährlich, weil nicht nur das Hirn Schaden nimmt, sondern halt auch zum Beispiel die Atemmuskulatur betroffen sein kann. Also Menschen können halt in diesem Status versterben, aufgrund, weil einfach der Körper das nicht aushalten kann. Und da fing bei uns eigentlich die schlimme Zeit an. Also nachdem die erste.
Krass, ich dachte, davor war die schlimme Zeit.
Nee, das war das Warm-up. Also die schlimme Zeit war nach der ersten OP, weil danach hat sie anders gekrampft. Danach hat sie quasi Krampfanfälle gehabt, die ihre Atmung beeinflusst haben. Das heißt, wenn sie angefangen hat zu krampfen, hat sie auch aufgehört zu atmen. Und das war halt wirklich jedes Mal für uns, okay. Wie genau sollen wir so weiterleben als Familie? Weil das war ein 24-7 beobachten. Und ich weiß, dass dann wahrscheinlich viele Mamas sagen, ja, ich lasse mein Kind nie aus den Augen. Dann sagt aber, es ist ein anderes, nicht aus den Augen lassen. Also wirklich, einer von uns hatte immer die Augen auf Leni.
Weil die Verantwortung für ihr Leben dann in dem Moment. Das ist ja, ja riesig.
So in der Zeit war meine Apple Watch mein bester Freund, weil sobald sie angefangen hat zu krampfen, musste ich quasi auf Stoppuhr drücken, die dann quasi die Zeit des Anfalls getrackt hat. Und dann nach 3 Minuten war dann halt klar, okay, Notfallmedikament verabreichen, sie kommt nicht mehr alleine raus. Und ich weiß auch gar nicht, wie oft in der Zeit der Rettungswagen halt bei uns zu Hause war. Also ich habe einmal aus Spaß gesagt, andere Kinder, keine Ahnung, sammeln Matchbox-Autos und mein Sohn hat halt die Aufkleber vom Hubschrauber gesammelt. Oh, ja. Ja, es kam halt jedes Mal, musste halt die Notärztin oder der Notarzt, es war oft die gleiche Notärztin, wurde immer mit dem Heli halt eingeflogen und das war halt krass. Also, ja, heftig. Also eine Situation war wirklich, da war mir halt klar, okay, jetzt wird es halt wirklich brenzlig, weil sie hat halt so stark gekrampft, sie war wirklich dunkellila und also sie hat es nicht mehr geschafft einzuatmen. Und ich weiß noch, dass ich den Mann am Telefon halt angeschrien habe. Ich habe gesagt, sie müssen mir bitte jetzt mir gleich erklären, wie ich halt wiederbelebe. Also ich meine, man weiß, wie man wiederbelebt, aber in dieser Situation, wenn mein Hirn, es war ausgeschaltet und ich habe einfach nur gesagt, bitte helfen Sie mir jetzt, dass Sie mir den Rhythmus sagen. Und ich hatte die ganze Zeit nur, ich meine so, It's My Life von Bon Jovi in meinem Kopf. Das ist dieser Tag, so, das war das Einzige, woran ich gedacht habe. Und es war so abwegig in dieser Situation, weil ich dachte, okay, jetzt in meinem Kopf, It's My Life. Mhm. Und das ist, wie ich drücken muss. Und das war, keine Ahnung.
Traumatisierend.
Ja.
Ja, absolut. Also ganz, ganz, ganz schrecklich. Ja. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, niemand kann sich das vorstellen, wenn man das nicht selber durchlebt hat, was da auf einen einprallt. Nicht nur auf dich, sondern natürlich auch auf die Kleine, auf den Bruder, auf den Papa, auf das ganze Umfeld.
Ich weiß gar nicht, wo der Bruder war in der Situation. Ja. Der war zu Hause, ich weiß aber nicht, wo er war.
Ja. Oh Mann, ja. Wie war das denn für Leon? Also, wie er hat
war
er
noch
das,
so klein.
Hat er das, meinst du, er hat das noch nicht ganz so verstanden?
Also, er hat das schon verstanden,
wie
weil
alt war
Mama,
er, sorry?
Der war bei der Geburt von Leni 2.
Okay.
Also, ja. Mini-Winnie. Und ich glaube schon, dass er hat nicht verstanden, was sie hat oder was Sache ist, aber ich meine, Kinder sind so feinfühlig und er hat 100% unsere Angst wahrgenommen. Der hat ganz bestimmt gemerkt, dass Mama und Papa immer im Wechsel weg waren. Also wir waren auch einmal halt 2 Wochen zusammen weg für die erste und dann nochmal 2 Wochen für die zweite OP. Und da war halt meine Mama dann zu Hause bei ihm. Und also da kann mir jeder erzählen, was er will. Also das hat ihn 100% geprägt, dass er halt so oft auch von uns getrennt war in dieser Zeit. Auf der anderen Seite glaube ich, dass er halt auch einfach den großen Luxus hatte, dass halt immer, außer bei diesen beiden OPs, Mama oder Papa immer da waren. Das heißt, durch die Selbstständigkeit hatten wir auch wirklich den großen Luxus, dass ein Elternteil voll bei ihm sein konnte und der andere halt voll im Krankenhaus.
Auch viele nicht, ne? Wenn die jetzt in einem Angestelltenverhältnis arbeiten, beide Eltern, ist es dann auch häufig so, dass, wenn man dann auch in eine pflegende Position kommt, die ihr ja heute auch habt, dass dann jemand den Job kündigen muss? Oder meinst du da, also gibt es da bestimmte Regelungen oder so?
Nee. Nö. Scheiße. Also die meisten Angehörigen pflegen quasi gratis. Und bei den meisten Familien, wo halt auch ein Kind einen gewissen Schweregrad oder einen gewissen Pflegegrad hat oder die Art der Behinderung oder der chronischen Erkrankung es halt einfach nicht anders zulässt, muss ein Elternteil halt quasi for free zu Hause pflegen. Ja.
Und da kommen ja sicherlich auch ganz viele finanzielle Themen dann auf einen zu, ne? Also ja. Das ist ja, also wenn man allein schon überlegt, beispielsweise jetzt Leni, diesen, oder wie nennt man das, den Gehwagen?
Den Walker.
Da kommen ja ganz viele Punkte auf einen zu, ne? Und gerade für Familien, die dann, also das stelle ich mir auch nochmal richtig krass vor, wenn man sich nicht nur um das Menschenleben dann Gedanken machen muss, sondern auch gleichzeitig um, wie können wir unsere Wohnung halten, das ist ja crazy.
Ich finde das halt total krass, dass ab dem Moment, wenn du nicht mal nur ein pflegendes Elternteil wirst, ich meine, du kannst ja von heute auf morgen dein Geschwisterteil oder deine Eltern pflegen müssen. Du bist von heute auf morgen quasi irgendwie alle Rollen auf einmal. Du bist quasi eigentlich eine examinierte Krankenschwester. Ich habe Medikamente meiner Tochter verabreicht, damit hätte ich meine Stadt lahmlegen können. Dann bin ich aber auch gleichzeitig Bürokrat, weil ich auf einmal Anträge und Widersprüche gegen die Krankenkasse, gegen die Stadt durchwinken muss. Dann bin ich ja auch noch irgendwo ich selbst, ich bin noch irgendwo Frau, ich bin noch irgendwo Mama, aber im Endeffekt nimmt all diese Bürokratie und diese ganzen Telefonate und die Therapien. Leni hat 5 Therapien die Woche. Das heißt, an jedem Nachmittag in der Woche fahren wir halt irgendwo hin. Jetzt kann man sagen, wir machen weniger, aber weniger machen bedeutet im Umkehrschluss auch weniger Entwicklung. Und dann bist du schon in diesem Zwiespalt, was möchtest du genau? Und das ist halt einfach, du bist eigentlich auf dich allein gestellt.
Ja. Ja, richtig, richtig krass. Gleichzeitig auch Wahnsinn, was ihr für eine Stärke in euch habt. Also wie man dann in so einer Situation, ich glaube, man kann sich gar nicht ausmalen, dass man sowas schafft. Und auf einmal ist man in der Situation und ihr habt es geschafft und ihr seid an ihrer Seite. Und sie hat es geschafft, davon ja mal ganz abgesehen. Wie war das denn danach der zweiten OP? Also die erste OP lief nicht gut, dann wurde sie nochmal operiert.
Mhm.
Und als sie dann wach wurde, hast du irgendwas gespürt oder hat sie sich anders verhalten oder wie war das?
Also in dieser Zeit zwischen der ersten und der zweiten OP war halt unser Leben wirklich eine komplette Katastrophe. Und also wir haben über diese 3,5 Monate halt weder geschlafen, und damit meine ich nicht, wir haben geschlafen oder es hat sich nur nicht so angefühlt, sondern wir haben halt nicht geschlafen im Wechsel. Und das war dann halt auch irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wissen halt auch nicht, wie lange wir das als Familie so tragen können. Dann kam halt auch zeitgleich dazu, dass halt die Anfälle so schlimm wurden, dass wir uns halt wieder auch ins Krankenhaus haben einweisen lassen, also in unsere Spezialklinik in Bielefeld. Und wir gesagt haben, wir können das zu Hause einfach nicht mehr managen, weil das liegt wirklich weit über dem, was wir als Eltern halt leisten können. Und auch im Krankenhaus haben wir wirklich einige Situationen gehabt. Ich bin heute wirklich sehr dankbar, dass mein Mann diese ganz, ganz schlimme Zeit hatte, weil ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre. Wir hatten echt so 2, 3 Nächte, wo es echt sehr, sehr knapp war. Also wirklich knapp. Und rückblickend jetzt dann auch zum Beispiel mit einer Pflegekraft gesprochen zu haben und auch nochmal von der zu hören, das war echt knapp.
Ja.
So. Wo dann auch mein Mann halt aus dem Zimmer rausgebeten wurde mit: Gehen Sie mal bitte raus, wir wissen gerade nicht, wie es hier endet. Und das dann so rückblickend zu hören, du bist ja in einem Film, du realisierst in diesem Moment das ja gar nicht. Das meine ich auch damit, dass das quasi erst nachher ich die Quittung bekommen habe, weil du saugst alles auf wie ein Schwamm. Das ist auch alles in deinem Nervensystem abgespeichert, diese Angst, dieser Stress und auch halt dieses Gefühl von, wenn das halt jetzt unser Leben ist, weiß ich halt nicht, wie lange ich das so leben kann. Und das war in diesen 3 Monaten und bei Gott waren es bei uns wirklich nur diese 3 Monate. Ich habe auch zu meinem Mann gesagt, ich kann so nicht leben. Also ich kann das nicht. Und in diesem Moment oder in diesen Momenten hatte ich auch ganz oft das Gefühl, dass ich das halt nicht mehr aushalten kann. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich dachte, krass, kein äußerer Schmerz der Welt kann so wehtun, wie wenn das in dir drin, du das Gefühl bekommst, dass du das nicht mehr weiterleben möchtest, so wie sich das gerade anfühlt. Ja, und dann ist zum Glück die zweite OP sehr gut gegangen. Und ich habe das an ihrem Gesicht gesehen, weil nach der ersten OP hat sie geguckt, als hätte sie eine saure Zitrone gebissen. Also der Mund war so ganz verbittert und verkniffen. Und nach der zweiten OP sah sie einfach so voll friedlich aus und hat sie auch die Augen aufgemacht. Und nach der zweiten OP ist sie ja auch halbseitig blind. Also das hat ihr, also diese Operationen haben ja auch Konsequenzen, die wir durchgeführt haben. Hat sie mich angeguckt und habe ich direkt gesehen, krass, die ist noch da drin und die ist wieder da. Und sie hat sich auch wirklich wahnsinnig schnell erholt von diesem Eingriff. Und ja, das Ergebnis sieht man halt jetzt. Also die Operationen hatten halt als Preis, dass wir ihr halt die gesamte linke Körperhälfte nehmen müssen. Also sie ist halbseitig ja gelähmt, sie hat eine Hemiparese. Und sie hat auch eine Hemianopsie, heißt das, ist ein Gesichtsfelddefekt. Das kann man sich so vorstellen, als würde man an beiden Augen jeweils links so eine Scheuklappe tragen. Also ihr fehlt komplett links das Blickfeld.
Mhm. Aber sie ist jetzt nicht auf dem linken Auge blind?
Nee, sie ist auf beiden Augen links blind.
Sie sieht nur rechts?
Genau, sie sieht nur das rechte Blickfeld. Mhm. Also ihr fehlt auf beiden Augen. Die Augen sind quasi über Kreuz und gerade geschaltet. Ah. Wenn du eine Hirnhälfte wegnimmst, fehlt auf beiden Augen das die eine Seite.
Ja, Wahnsinn.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ich bin gerade am Ausprobieren, aber.
Das musst du dir so vorstellen, du rennst einfach immer gegen alles, was auf der linken Seite ist, weil du es nicht wahrnehmen kannst. Ja.
Und wie war dann die Phase danach? Ich habe immer eure Stories beobachtet oder nachverfolgt, als ihr in der Reha wart und auf einmal sie, also dann natürlich erstmal die halbseitige Lähmung und auf einmal hat sie Schritte gemacht und konnte da ist jemand den Gang rauf und runter, also an alle, die dein Story-Highlight noch nicht kennen. Es ist, also ich habe gestern geheult, als ich mir das nochmal angeguckt habe, weil auf einmal dieses kleine Wesen da wieder Schritte macht. Also wie war das? Wie war die Reha allgemein?
Also wir hatten natürlich einen Ausblick. Ich habe auch in der Zeit ja viel Kontakt mit anderen pflegenden Mamas gehabt. Und die Chancen, dass halt aufgrund der Plastizität vom Gehirn sie wieder die Möglichkeit bekommt zu laufen, die Chancen standen gut. Aber es ist natürlich so, dass du medizinisch nie Klarheit hast. Aber als sie dann die ersten Schritte gemacht hat, tatsächlich mit, also in diesem Gehwägelchen, also in dem Walker, das war schon krass, weil klar, man hat sich immer gehofft, aber als sie es dann wirklich gemacht hat, war es so wie der erste riesengroße Meilenstein nach dem Sitzen, ja.
Wahnsinn. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn, wie du schon sagst, dass du da so eine Freude empfindest und gleichzeitig dann wirklich spürst, wir haben ja eben auch schon, als wir geredet haben und ich über Probleme mit der Produktentwicklung oder sowas gesprochen habe, ja. Und man dann wirklich einmal rauszoomt und so denkt, chill, nichts. Also so, wie war das für dich, dann nach dieser Phase nach Hause zu kommen, auf dein Handy zu gucken und zu denken, Digga, über was regt ihr euch eigentlich auf? So, wie kamst du damit klar, dass andere Menschen auch noch natürlich Probleme haben in ihrem Leben, die sicherlich auch nerven, aber die halt eigentlich so banal sind oder sich mal über den Verkehr aufzuregen oder ich weiß nicht, wie schaffst du das auszuhalten, wenn du weißt, was wirklich Schmerz und wirklich Frust und Trauer und Angst und so weiter sein kann?
Ich erinnere mich an eine Story, die ich von einer Kollegin gesehen habe und das Ding ist, jede Lebensrealität hat ja ihre Berechtigung und ich finde es voll wichtig und das fällt mir jetzt wieder viel leichter, als wo ich noch die ganze Zeit in der Wut und in der Angst war. Ist ja alles in Ordnung, also jeder hat ja seinen eigenen Maßstab und es gibt auch Tage, da fuck ich mich mega krass ab, weil, keine Ahnung, mir dann morgens eine Tasse runterfällt und im Verhältnis zu natürlich dem, was meine Vergangenheit war, ist das ja nix. Ich erinnere mich aber noch, und da habe ich dann auch einmal wirklich radikal aussortiert. Da stand ich auf der Intensivstation vor dem Zimmer und habe halt auf Insta geguckt und dann habe ich halt eine Story geöffnet und ich werde es nie vergessen. Diese Person hat sich darüber aufgeregt, dass ihre Nagelform nicht Ballerina war, sondern Stiletto. Also Ballerina ist ja quasi spitz, aber vorne abgerundet irgendwie so. Genau.
Und ihres war spitz.
Genau, und ihres war zu spitz. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, WTF. Und ich bin ja aber auch Teil davon.
Ja, na klar.
So, und zu diesen Balanceakt zu schaffen zwischen, irgendwie bin ich ja Teil von dieser Insta-Welt, die ja manchmal wirklich völlig abgefahren ist und auch ihre Berechtigung hat, aber auch auf der anderen Seite oft, ja, du weißt, was ich meine. Aber dann auch gleichzeitig, ich bin pflegende Mutter und irgendwie muss ich das so beides über eins bekommen. Das fällt mir auch heute noch schwer, weil zum Beispiel ich rege mich dann über irgendwas wieder auf, irgendwas Bürokratisches und danach kommt dann halt die Werbestory für ein Gewürz. So, aber ich lebe halt auch in diesen beiden Co-Welten und muss auch irgendwie versuchen, das so über eins zu bekommen. Aber heute fällt es mir auf jeden Fall viel leichter. Ich hatte auch zum Beispiel ganz, ganz lange Probleme, gleichaltrige Kinder zu sehen, also gleichaltrige Mädchen zu sehen, weil mir dann so krass vor Augen geführt wurde, okay, krass, alle Kinder, also wieder in Anführungszeichen, können halt einfach mit 13, 14 Monaten laufen. Meine Tochter konnte nicht mal sitzen. Und das war krass. Und dann auch, na, ich war ja auch mit vielen Kolleginnen zeitgleich schwanger, dann zu sehen, okay, krass, alle haben ein gesundes Kind bekommen, aber du nicht. und auch dann diese Schuld zu spüren. Und heute, also wir wissen heute, wir hätten mit nichts auf der Welt das verändern können. Das ist halt einfach, das liegt außerhalb unseres menschlichen Könnens, einfach zu realisieren, das, was wir haben, das ist ja keine Bestrafung oder das ist ja nichts Negatives, sondern das ist halt einfach nur unser Lebensweg. Und das quasi anzunehmen und für mich zu verstehen, ich finde den Spruch auch schön, liebe dein Schicksal, mir hat es total geholfen, einfach für mich anzunehmen, das ist halt einfach unser Lebensweg. Und nur weil unsere Tochter nicht gesund ist, ist ja unser Leben nicht weniger schön. Ich würde sogar behaupten, dass in vielen Aspekten unser Leben viel schöner ist als von anderen Menschen, weil ich mich jeden Morgen, wenn ich meine Kinder sehe, denke ich mir, boah, fuck, kann ich glücklich sein, dass sie beide in diesem Bett sitzen und sich freuen, wenn ich in den Raum reinkomme.
Ja, das ist wunderschön. Ja. Hast du schon mal von dem Begriff radikale Akzeptanz gehört?
Mhm.
Weil ich finde, das, wie du es beschreibst, geht auch voll in die Richtung. Ich habe ja auch mit der chronischen Erkrankung, mit dem Reizdarm sehr zu kämpfen. Und da fiel es mir auch, weil ich kann mich voll gut reinversetzen, dass man dann sagt, warum kann meine Freundin jetzt einfach so feiern gehen? Warum können die jetzt einfach ins Kino gehen? Warum können die jetzt einfach mit dem Bus fahren? Bei mir waren es ja so die banalsten oder sind es einkaufen gehen oder was weiß ich. Und also ich kann das total nachempfinden, dieses Gefühl von, warum können die anderen das und wir nicht? Bei euch ist es natürlich nochmal auf eine wesentlich extremere oder einschränkendere Art und Weise jetzt als bei mir. Aber ich finde, das klingt sehr so, wie mein Ansatz dazu auch ist. Also dass man einfach sagen kann, so, es ist jetzt die Situation, ich kann nichts dran ändern und ich mache jetzt das Beste draus. Und ich finde, das klingt auch so und du hast ein sehr...
Ich habe da vorgestern noch den Beitrag zugeschrieben, genau zu radikaler Akzeptanz.
Wirklich? Auf Instagram.
Ja, das war dieses mit den Kirschblüten.
Ach.
Da habe ich geschrieben, dass
das einfach. Das habe ich sogar gesehen.
Ja, ich habe geschrieben, an dem, das, ich weiß noch genau, welcher Tag das war. Da hat jemand zu mir gesagt, du darfst das, was das Leben für dich bereithält, darfst du niemals als Bestrafung sehen. Also ich möchte nicht, dass man irgendwie denkt, alles hat seinen Grund oder so. Ich weiß, also ich finde nicht, dass es einen Grund hat, warum Kinder krank sind. Für mich gibt es keinen Grund, dass Kinder an Krebs versterben. Das ist und bleibt scheiße. Aber ich finde, dass egal wie schlimm es ist, wenn man schafft, das immer noch das Beste aus allem zu machen oder auch immer noch die Schönheit in Dingen zu sehen, egal wie dunkel es halt ist. Und es war bei mir an einem Punkt ganz krass. Da hat meine Mama mich angerufen und hat gesagt, Vanessa, die Leni krampft wieder. Also wir haben erst 3 Tage nach der ersten OP erfahren, dass es wirklich Krampfanfälle sind. Ich habe es ja schon die ganze Zeit geahnt gehabt. Und da saß ich im Auto und ich bin in die Klinik gerast mit 130 in der 50er. Und ich habe ganz kurz überlegt, ob ich mein Lenkrad rumreiße, weil ich konnte es nicht mehr aushalten. Weil ich wusste, jetzt geht's wieder von vorne los. Und ich wusste, wir haben eigentlich nur noch eine Option und das ist, ihre Hirnhälfte abzutrennen, was mit radikalen Folgen einhergeht, also mit einer maximalen Einschränkung der Lebensqualität, mit einem viel höheren Pflegeanteil, vielleicht auch, dass wir für immer unsere Tochter pflegen müssen. Und dann hat mein Handy Ping gemacht. Und in diesem Moment ist die Nachricht von meiner Mama aufgeploppt mit einem Bild.
Oh, mit Boah, dem, das ist krass.
Ja, genau in dem Moment mein Handy Ping gemacht und ich habe auf der Straße eine Vollbremsung gemacht und dann stand da einfach nur, ich liebe dich, Mama. Oh, mit einem Bild von Leon in seinem hässlichen Wahlschlafanzug unter seinem Himmel und dachte ich mir so, krass, wie egoistisch wäre das jetzt wegen einer schlimmen Sache, die ja in diesem Moment so raumannehmend ist, dass ich halt alles andere ausgeblendet habe. Und dann dachte ich mir, krass, was ich alles verpasst hätte, wenn ich einfach eine blöde Entscheidung getroffen hätte. Und das war für mich so, dass ich mir gedacht habe, egal wie schlimm es ist und wenn ich für den Rest meines Lebens eine 24-7-Versorgung meiner Tochter machen muss, es gibt ja immer noch so viele andere schöne Dinge im Leben, die Grund genug sind, einfach immer weiterzumachen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es richtig vielen Menschen richtig Hoffnung gibt, die an einem ähnlichen Punkt sind, die eventuell auch Ähnliches durchmachen mussten wie ihr.
Ja.
Wie geht's denn Leni heute?
Ja, die ist ein sehr munteres und sehr willensstarkes Mädchen. Wir sind jetzt das zweite Mal in Reha gewesen. Die hat unfassbare Fortschritte gemacht. Die rennt, die läuft, die singt, die tanzt, die haut, die kneift.
Sehr gut.
Genau. wie verkloppt regelmäßig ihren Bruder.
Und du stehst wahrscheinlich im Hintergrund, ja, ja, ja.
Ich habe zu meinem Mann gesagt, wie geil ist das, dass unsere Kinder sich schlagen. Ja. Wirklich, das,
ey, ist das nicht krass, das, dass man da auf einmal steht und denkt, ja, Gott sei Dank, hau zu.
Auch jetzt, jetzt macht sie was, sie sagt immer, Papa, nein. Mama, ja. Aha. Also sie fängt jetzt gerade an, dass sie dann so sich so entscheidet, oder das Allerschönste ist jetzt, sie sucht ihre Klamotten selbst aus. Und ich weiß, dass das ganz normal ist eigentlich in dem Alter, aber bei Leni wissen wir ja überhaupt nicht, welche kognitive Entwicklung sie machen kann, weil ja halt nur eine halbe Hirnhälfte, also nur noch eine Hirnhälfte am Start. Und die kann halt aber einfach aufgrund von Plastizität ganz viel übernehmen, aber wir wissen halt nicht was. So, das ist halt einfach eine Wundertüte, das ist wie Lotto spielen, you never know what you got. So. Und auf einmal steht sie vom Kleiderschrank und sagt, das. Und sie will einen Glitzer, sie will Einhörner, sie will Herzen. Und ich denke mir jedes Mal so, du darfst alles anziehen. Du darfst zieh an, was du möchtest. Und es ist halt so schön, weil sie liebt so Sachen, die halt alle Kinder in diesem Alter lieben. Aber auf der anderen Seite muss sie halt das auch immer mit Dingen kombinieren, wie zum Beispiel mit ihren Hilfsmitteln. Also sie trägt ja Orthesen und die haben wir dann jetzt halt einfach in Pink ausgesucht.
Ach, wie schön.
Ja. Oder die Handorthese, die ist jetzt rosa mit Glitzern, hat einen Schmetterling.
Oh, beklebt ihr die dann vielleicht auch so mit Steinchen?
Nee, das machen die dann. Das machen die dann schon. Also es ist schon, ja genau, das Material ist dann schon Glitzer. Und dann denke ich mir halt so krass, weil wir waren letztens bei einer befreundeten Familie und da hatte sie ihre Orthese an und da meinte der Junge so, was hat die Leni denn am Bein? Dann habe ich gesagt, das ist quasi sowas, was eigentlich nur Roboter haben, aber die Leni, die darf das haben, weil sie Probleme mit dem Bein hat. Und das war dann direkt so krass. Mhm. Oder sie wird halt bald einen Rollstuhl bekommen, also als Support, weil zum Beispiel ganz viele Fragen in meiner Story immer, warum wollt ihr denn einen Rollstuhl für Leni haben? Aber vergessen zum Beispiel, dass der Rollstuhl eine absolute Unterstützung in der Selbstständigkeit und in der Eigenständigkeit ist, weil jetzt kann sie noch im Buggy sitzen, jetzt okay, wenn ich sie schiebe, aber nächstes Jahr will sie vielleicht gar nicht mehr geschoben werden, ist dann aber darauf angewiesen, dass wenn sie nicht mehr laufen kann, dass ich dann quasi für sie entscheide, wo sie hingeschoben wird. Und wenn sie den Rollstuhl hat, hat sie einfach die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wo sie hinfahren möchte. Mhm. Und dann hat mein Sohn auch gesagt, ich will auch einen Rollstuhl.
Wie schön.
Ich möchte auch einen haben.
Kriegt er jetzt auch einen?
Auf gar keinen Fall. Aber für die ganzen Kids in unserem Umfeld ist das so völlig natürlich, dass sie einfach ein bisschen mehr auf sie aufpassen müssen, dass sie nicht so schnell laufen kann, dass die Leni bestenfalls auch jetzt nicht so ganz krass hinfällt, weil ein bisschen auf den Kopf aufpassen. Und das ist halt voll schön, dass so viele Kinder in unserem Umfeld einfach damit aufwachsen, dass das völlig natürlich ist.
Wie glaubst du denn, wird das, also, oder was glaubst du, was man gesellschaftlich dazu beitragen kann, dass diese Kinder mehr gesehen werden? Das ist, also wie oft steht man irgendwo und man selber nimmt das gar nicht so wahr. Ihr nehmt das jetzt wahrscheinlich noch viel, viel mehr wahr, wenn etwas nicht barrierefrei ist oder wenn Kinder einfach in Kinderbüchern. Niemals sieht man ein Kinderbuch, also jedenfalls damals, als ich Kinderbücher gelesen habe, ich weiß natürlich nicht, wie es heute ist, wo ein Kind im Rollstuhl sitzt. Oder ich habe auch letztens bei Bridgerton eine richtig coole Szene gesehen oder eine richtig schöne Szene, wo einfach so total beiläufig eine Person nur mit einem Arm saß am Tisch und auch gar nicht, dass so ein Thema dann draus gemacht wurde, sondern dass sie einfach, es war so, es wurde
Freundin
kein Thema
von
draus
Sophie.
Gemacht. Ja, ich ja. habe, ja, genau, ja. Es war so, so schön. Und ja, was glaubst du, braucht man da, dass das noch viel mehr gesehen wird und dass es auch viel mehr als Teil unserer Gesellschaft angenommen wird?
Also, wir machen es zum Beispiel so, dass Leni immer enge Hosen anhat, damit man die Orthese sieht. Irgendwie nicht, weil ich möchte, dass sie dadurch irgendwie auffällt, sondern weil ich es total wichtig finde, dass man halt die Hilfsmittel wahrnimmt im Alltag. Man bekommt immer viele Blicke, aber man kriegt auch echt viele schöne Gespräche. Ich erinnere mich noch, vor 2 Wochen, da bin ich mit ihr gelaufen an der Hand und dann hat mich einfach ein wildfremder Mann angesprochen und meint so, was hat denn die Kleine? Und die Art und Weise, können wir jetzt drüber reden, ob das zu plump ist oder nichts, aber dann habe ich gesagt, die ist halbseitig gelähmt und deswegen hat sie die Orthese am Bein. Ach, das ist eine Orthese, habe ich noch nie gesehen, das ist ja cool.
Ja.
Und das war einfach nur ein Gespräch mit irgendeinem Dude, aber der weiß jetzt, was eine Orthese ist. Der hat dadurch einfach Berührungsangst verloren, weil ich auch nicht irgendwie aggro oder böse geantwortet habe. Und das Gleiche ist auch für den Rollstuhl. Also wir sind halt unfassbar viel bei uns in der Stadt mit den Kindern unterwegs. Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, ich will definitiv mich niemals schämen, mit meinem Kind rauszugehen, weil es irgendwie anders geht oder sich anders verhält. Oder wir wussten ja auch vor der OP gar nicht, was der Outcome ist. Also wir hatten einfach schlichtweg keine Ahnung. Es hätte alles sein können, vor allem auch vor der zweiten OP, wo ihr Zustand sich so verschlechtert hat. Und wir haben immer gesagt, ich will mich nicht verstecken. Ich möchte nicht Angst haben, dass irgendwelche Leute mein Kind abwerten oder irgendwie als komisch oder anders wahrnehmen. Und das ist echt schön. Also bei uns in Koblenz, ich glaube, uns kennt halt, glaube ich, einfach jeder in der Stadt so. Und es sind auch, also wir haben noch nie einen blöden Kommentar bekommen oder gar nichts. Und deswegen finde ich auch so wichtig, dass die Hilfsmittel Teil unseres Alltags sind. Im Kindergarten, bei ihr weiß auch jeder, sie trägt halt nur mal die Orthese am Bein. Das hilft ihr beim Laufen.
Ist sie im Kindergarten?
Ja.
Ja, wie schön.
Und ja, Leni sieht halt einfach nicht so gut auf der linken Seite und die Kinder werden halt einfach damit groß. Und ich glaube, dass sie, ohne dass sie es halt selbst weiß, einen ganz wichtigen Beitrag, zumindest für die Kinder, mit denen sie Berührungspunkte hat, für Inklusion haben, weil ich erinnere mich an kein Kind in meiner Kindheit.
Ich auch nicht.
Genau, ich erinnere mich an kein Kind und genau das will ich nicht. Ich will nicht, dass sie irgendwie an die Seite gestellt wird mit anderen behinderten Kindern, sondern ich will ja, dass sie Teil von allen Kindern ist. Und ja, bisher klappt das ganz gut. Mal schauen, wie es halt wird, wenn sie älter wird.
Mhm. Ja. Und schreibst du nicht auch ein Kinderbuch?
Ja.
Darf man das schon sagen?
Ja. Apropos Inklusion.
Ja, genau. Ich dachte gerade, da bestimmt schreibst du jetzt nicht über ein anderes Thema, über Reisen oder so.
Nee, also mit dem Verlag, mit dem ich schreibe, die haben ganz, ganz, ganz viele tolle inklusive Bücher. Da gibt es auch ein wunderschönes Buch mit einem Mädchen im Rollstuhl. Da gibt es aber auch ganz viele andere Bücher über neurodivergente Kinder, zum Beispiel auch übers Stottern. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch, dann jetzt demnächst, wenn meins kommt, über das Anderssein, über Freundschaften und über Zusammenhalt.
Das ist dein Buch? Oder ein? Ah, wie schön.
Ja, ich kann dir gleich gerne mal das Cover zeigen.
Ja. Bitte zeig's mir. Hast du dein Handy hier?
Nee.
Aber man darf es wahrscheinlich eh noch nicht zeigen, ne?
Ich drop das übermorgen, da die Folge ja eh später rauskommt.
Ja, perfekt.
Ich zeig das dir gleich mal. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr schön und ich bin auch voll dankbar, dass ich das mit dem Verlag umsetzen kann, weil die einfach ganz, ganz viel für Inklusion jetzt schon machen. Das ist der Jupitermond Verlag und die haben die schönsten Kinderbücher in der ganzen Welt und da sind alle Bücher sind inklusiv, alle Kinder oder alle Tiere oder was halt auch in diesen Büchern dargestellt wird. Alles ist quasi bunt und das ist richtig schön.
Ja, richtig schön. Dann werde ich mir das auch direkt kaufen und mit meiner Nichte dann lesen. Sehr, sehr schön. Das ist
wirklich richtig süß.
Und was hat es mit Hummelheldin auf sich?
Also, als Leni 10 Tage alt war, hat uns unser Neurologe in Koblenz gesagt, dass wir uns auf eine Hemiparese einstellen sollen. Und dann habe ich halt ganz viel gelesen zum Thema Hemiparese und das halt eigentlich, ne, wenn man halt halbseitig gelähmt ist, denkt man, okay, man kann halt nie laufen, man kann nie irgendwas machen. Und dann bin ich halt auf diesen Vergleich mit der Hummel gestoßen. Mhm. Also ne, Hummeln sind zu schwer eigentlich für ihr Körpergewicht, um zu fliegen, haben aber anstatt diese Flugtechnik entwickelt. Mhm. Also sie machen kleine Wirbelstürme, damit sie fliegen können. Und dann dachte ich mir, krass, also wenn so eine richtig dicke Hummel, die eigentlich viel zu schwer für ihre Flügelfläche ist, schafft zu fliegen, dann wird halt auch meine Tochter es irgendwie schaffen, auch wenn nur anders, zu laufen. Und dann war sie halt unsere Hummel, daher kam dann der Vergleich mit der Hummel. Und daraus, ja, wurde dann irgendwie nach der ganzen Geschichte, dass sie, ja, eine Heldin ist. Und daraus wurde dann halt Hummelheldin, ja.
Und das ist aber eine Organisation von euch, oder?
Ja,
und genau. Und willst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, also wir sind da gerade, weil wie das Leben spielt, also es steht alles und wir haben auch schon jede Menge Spendengelder auf dem Konto, weil ganz viele von den Projekten, die ich gemacht habe, auch jetzt das Buch, da laufen einfach die Einnahmen in den Verein. Und Ziel ist es halt, dass Familien mit Kindern, die an Epilepsie erkrankt werden, halt darüber Hilfsmittel, die eben nicht von Krankenkasse durchgewunken werden oder Reha-Aufenthalte, also nicht alle Aufenthalte werden von der Krankenkasse bezahlt. Mhm. Es gibt halt auch zum Beispiel, wo wir jetzt hinfliegen, das ist so eine Schwimmreha, die wird halt einfach nicht von der Krankenkasse bezahlt, aber ist halt sehr hilfreich. Und wir möchten diesen Familien einfach damit Support geben, weil wir wissen, wie einschränkend das Leben mit Epilepsie ist. Du bist 24/7 in Alarmbereitschaft. Das ist wie das Monster unterm Bett und du weißt nie, wann es Buh macht. Das ist echt krass. Und ja, wir möchten quasi diese Familien finanziell unterstützen und denen Wünsche erfüllen.
Ja. Wahnsinn. Also das machst du jetzt auch noch, die Organisation. Das ist der Hammer. Kann man da einfach so Spenden hinschicken? Mhm. Weil dann können wir voll gern den Spendenlink in unsere Shownotes, nennt man das so?
Unsere
Shownotes, klingt so fancy, in unsere Beschreibung packen. Also falls ihr ein bisschen was übrig habt, könnt ihr da ja voll gern mal vorbeischauen. Richtig inspirierend. Ich würde jetzt übergehen in unsere Community-Frage. Community-Frage. Ich habe nämlich heute Morgen eine Story online gestellt. Und jetzt schaue ich hier mal live and on cam, was hier so gestellt wurde. Okay, ich habe eine schöne Frage. Und zwar fragt Jacqueline, welche Stärke hast du an dir entdeckt, die du vorher nie für Möglichkeiten hättest?
Resilienz.
Mhm.
Und Sanftheit.
Ja, das ist ein sehr konträr.
Ja.
So, wahrscheinlich diese radikale Akzeptanz, ist das so Resilienz, wenn man, was heißt nochmal Resilienz?
Resilienz bedeutet, dass du halt viel mehr aushalten kannst, als du denkst. Also, dass du einfach einen langen Atem hast oder ein hohes Durchhaltevermögen.
Ja, ja. Das passt sehr gut.
Und Sanftheit. Aber gleichzeitig musste ich lernen, wieder weich zu mir zu sein und auch liebevoll mit mir zu sein, weil wenn du so abstummst, und das habe ich halt ganz krass gemerkt, ich wurde immer härter und ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich noch daran, dass mir mal eine Freundin erzählt hat, dass ihr Kind eine ganz kleine OP hatte und habe ich gesagt, so sorry, ich bin nicht die richtige Ansprechpartnerin dafür. Ich kann dir gerade nicht helfen, wenn dein Kind eine Polypen-OP hat.
Mhm.
Und heute denke ich, krass, sie ist ja auch nur eine Mama, die sich Sorgen macht. Und ich musste auch wieder lernen, auch wieder leichtere Gefühle wieder fühlen zu dürfen. Und es ist nicht immer alles so ganz extrem. Und das, finde ich, kann man mit Sanftheit, glaube ich, ganz gut beschreiben.
Ja, das ist schön. Es ist halt auch ein Prozess, ne? Also,
ja.
Also was ihr da alles durchlebt habt. Und in 2-3 Jahren wirst du da sicherlich auch noch mal anders drauf blicken, in der Hoffnung, dass es Lini jetzt weiterhin besser geht. Wie ist denn da jetzt allgemein so der Werdegang? Also ihr macht jetzt weiter Therapien und in der Hoffnung, dass, also gibt es da Hoffnung, dass die linke Körperhälfte noch mal mehr spüren wird oder wie stellt man sich das vor?
Also umso jünger quasi ein Kind ist, umso mehr Plastizität ist halt im Hirn vorhanden. Das heißt, die noch verbleibende gesunde Hirnhälfte kann halt jede Menge der Aufgaben halt übernehmen, die eigentlich die andere Hirnhälfte gehabt hätte. Und wir fördern halt jetzt quasi alles mit Physio- und Ergotherapie, was quasi Wahrnehmung und Motorik angeht. Dann natürlich Frühförderung, Sehfrühförderung, also alles, was quasi hilft, um kognitiv, sozial, emotional und motorisch quasi sie zu fördern.
Mhm.
Aber
man weiß es.
Genau, also unser Arzt hat es damals mit PS beim Auto beschrieben. Also ein Auto hat eine gewisse PS-Zahl und die kannst du ja quasi bis zum Anschlag fahren. Aber du kannst zum Beispiel halt nicht darüber hinausgehen. Und wie viel das halt bei Leni ist, das wird sich halt irgendwann im Laufe der Zeit herauskristallisieren. Unser oberstes Ziel ist, dass wir halt einfach hoffen, dass sie anfallsfrei bleibt, also ohne epileptische Anfälle. Das wäre mein allergrößter Wunsch an wen auch immer. Und alles andere nehmen wir einfach, wie es kommt.
Mhm. Und was macht sie am liebsten bei der Reha, wenn du sagst, sie hat da ganz viele verschiedene Therapiearten? Hast du irgendwas?
Die hat sie sagt? Auch in ihrer Freizeit.
Ah ja.
Also Freizeit ist das falsche
Nicht
Wort.
Nicht nur bei der Reha, ja stimmt, weil du meintest ja, ihr habt jeden Tag eine Therapie.
Genau, wir haben.
Wo freut sie sich am meisten drauf, wo geht sie am meisten ab?
Ich glaube, sie mag die Ergo gerade richtig gerne, da wird ihr die gesunde Hand weggebunden und dann wird sie quasi, das nennt man Forced Use, also gezwungene Anwendung, da muss sie dann quasi so versuchen mit der gelähmten Hand, weil eine Grobmotorik kommt aus der Schulter und aus dem Ellenbogen, da wird quasi gerade von ihr so geübt, dass sie quasi die Grobmotorik in der Hand zumindest zu Teilen irgendwie zurückgewinnt.
Das heißt, sie kann es bewegen?
Genau, also man darf sich eine Lähmung nicht vorstellen, dass einfach gar nichts mehr ankommt, das gibt es auch, aber da sie halt eben, wie gesagt, so jung war, übernimmt gerade die gesunde Hirnhälfte jede Menge der Körperfunktion von der gelähmten Seite.
Das ist ja total krass, ne?
Genau. Und wie viel da irgendwann, wann übernommen wird, keine Ahnung. Mhm. Aber auf jeden Fall ist jetzt gerade schon so, sie kann halt auch den High Five mit der gelähmten Hand geben, aber es ist dann so, so, sagen wir mal, so ein bisschen der T-Rex-Arm, den sie dann gerade noch macht. Aber ja, mal schauen. Ja,
krass. Das heißt, ja, ihr macht weiter die Therapien und schaut, wie sich's entwickelt. Und hast du Hoffnung in dir, dass, oder erlaubst du dir die Hoffnung nicht? Weißt du, hast du Angst davor, dann enttäuscht zu werden?
Also ich hatte ganz lange Zeit ganz viel Angst, auch jeden Tag, dass irgendwie das, was wir jetzt gerade haben, wieder vorbei ist. Aber das hat sich vor allem so im letzten halben Jahr total ja, gedreht. Also jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich mir denke, okay, ich nehme einfach jeden Tag und ich bin für jeden Tag, den wir haben, glücklich, weil hätten wir die zweite OP gar nicht gehabt, dann hätten wir all diese Tage gar nicht erlebt. Mhm. Und du hast ja überhaupt eh nie Sicherheit. So, niemand von uns hier in diesem Raum oder auf dieser Welt hat überhaupt für irgendwas eine Garantie oder eine Sicherheit. Ich kann einfach morgen früh umfallen und dann ist auch vorbei. Und deswegen ist jetzt für mich echt so gerade der größte Punkt, okay, ich nehme jeden Tag an, ich bin jeden Tag, den wir glücklich gelebt haben, bin ich mega krass dankbar. Und alles andere kommt halt, weil ich habe gemerkt, dass diese Angst jeden Tag mein Leben bestimmt, von morgens bis abends. Und das macht ja halt auch krank. Mhm. Und das wollte ich halt nicht für mich.
Ja, total. Es ist sehr, sehr stark, wie du damit umgehst und auch sehr stark, wie du hier sitzt und darüber sprechen kannst, ohne komplett ein bisschen in Tränen auszubrechen, aber nicht so doll. Und was würdest du dir denn für Leni wünschen, für deine Tochter mit halbseitiger Lähmung, mit allem, was sie durchgemacht hat, mit allem, was sie noch durchmachen wird? Was würdest du ihr für die Zukunft wünschen oder für Kinder, denen es ähnlich geht oder die eine andere Behinderung haben in unserer Gesellschaft?
Erstmal, dass sie keine Gewalt erleben müssen, in allererster Linie.
Ja, da hatten wir eben auch schon drüber
geredet. Ja, genau. Das ist so mein allergrößter Wunsch. Dann, dass sie keine Ablehnung erfahren, dass sie keine Übergriffigkeit erleben und dass sie halt einfach Teil der Gesellschaft sein dürfen, weil jeder Mensch hat Recht, Teil der Gesellschaft zu sein. Und ich sehe es, wie schwierig es ist, quasi schon bei so kleinen Kindern sie in das System irgendwie einzugliedern, weil einfach die nirgendwo so richtig reinpassen. Und ne, ich weiß jetzt nicht schon, wie oft ich es gehört habe. Die ist, also ich zitiere das jetzt, Leni ist quasi zu gesund für behinderte Kinder und zu behindert für gesunde Kinder. Also es gibt keinen richtigen Platz, so, wo sie richtig reinpasst, weil sie ist ja super fit, aber gleichzeitig ja auch nicht. Und das ist einfach so, ich würde mir wünschen, dass das halt einfach es möglich wäre, einen Raum zu schaffen, wo jeder Mensch halt einen Platz hat. Und ich verstehe, dass das schwierig ist, aber es ist halt einfach ein Menschenrecht. Ja. Und ja, bei mir ist eigentlich am allerwichtigsten, dass meine Tochter, das habe ich dir auch eben schon gesagt, wo wir privat gesprochen haben, ich wünsche ihr einfach, dass sie niemals Gewalt erlebt, in welcher Form auch immer, weil ja einfach Frauen gerade eben mit Behinderungen davon im Laufe ihres Lebens fast alle betroffen sind. Und das wäre wirklich mein absolut.
Ich war wirklich schockiert, als du mir da die Zahlen gesagt hast und die Dunkelziffer ja sicherlich noch viel höher. Ja.
Und wir reden hier auch von sexualisierter Gewalt. Ja. Das ist wirklich, als ich dazu die Studie gelesen habe, da habe ich gedacht so, ach, nee. Ja. Du bleibst einfach immer bei mir, bis ich sterbe.
Ja, oh mein Gott, ey, das ist wirklich schrecklich, dass man das so aussprechen muss. Ne? Dass man allein schon das erwähnen muss, dass man sagt, ich wünsche mir nicht, dass meine Tochter irgendwann sexuellen Missbrauch erfährt. Das ist schrecklich. Was würdest du denn Menschen raten, die Berührungsängste haben, die, so wie ich jetzt auch am Anfang, ich habe jetzt nicht direkte Berührungsängste, aber die ja irgendwie nicht so wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen, weil sie Angst haben, euch irgendwie auf den Schlips zu treten, wenn die in der Stadt sind und dann der Opa, der da nicht so drüber nachgedacht hat, einfach gefragt hat, hey, was ist denn das? Und dann sagst du, ja, das ist das und das. Das ist wahrscheinlich genau die Art, die schön ist, oder? Wenn man einfach da nicht so eine Schwere drin sieht, sondern etwas drin, etwas, es ist anders, aber das heißt ja nicht, dass es schlechter oder besser ist, sondern, also was würdest du Menschen raten, die einfach nicht wissen, wie, weißt du, wie ich meine? Die Angst davor haben, die dir nicht auf den Schlips treten wollen oder so. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also ich finde erstmal ganz wichtig, Sprache ist Macht. Und also jemanden anzusprechen, schon in so einem mitleidigen oder einem abwertenden Ton, da müssen wir ja, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Was ich einmal erlebt habe, ist, ach je, die arme Kleine.
Ja.
Geht gar nicht. Weil,
okay, aber das ist voll wichtig, dass du das sagst.
Also ich kann ja nur für uns,
ja,
reden.
Für euch.
Genau. Mitleid ist, das wollen wir nicht, glaube ich. Ich glaube, das will keine pflegenden Eltern wollen das. Ich glaube, gesehen werden ist schön. Und ich glaube auch, dass echtes und ehrliches Interesse auch niemals negativ sein kann. Weil wenn mich jemand anspricht und halt fragt, okay, was hat denn deine Tochter da am Bein? Dann ist das ja völlig neutral und ich kann ja immer selbst überlegen, möchte ich das beantworten oder möchte ich das nicht beantworten? Das kann ich ja dann auch sagen. Aber ich beantworte das gerne und ich rede auch gerne darüber, was sie hat, weil so das nimmt allen die Angst vor dem Anderssein.
Ja.
Und ich glaube, dass man ganz viel damit verändern kann, wenn man einfach ganz offen darüber spricht. Deswegen zeige ich das auch auf meinem Profil, weil ich will auch anderen Müttern, die oder auch anderen Eltern grundsätzlich, die Angst nehmen, dass halt das Leben nicht vorbei ist, auch wenn es halt anders kommt. Und das, finde ich, ist eigentlich die wichtigste Devise. Also dein Leben geht halt weiter, aber kann auch schön werden oder kann auch schön sein oder es ist schön. Und damit so ein bisschen diese Berührungsängste auch zu lösen, indem man halt sagt, okay, das hat meine Tochter und du kannst damit so und so umgehen.
Ja, ja, total. Ja. Also einfach ein offener Umgang damit und nicht direkt wehleidig da reingehen, sondern einfach ja offen sein und einfach auch ehrlich kommunizieren.
Wenn du einen Mann im Rollstuhl siehst, ist zum Beispiel nicht die richtige Frage, zu fragen, hattest du einen Unfall?
Ja.
So. Denkst so, okay, würdest du so angesprochen werden wollen? Oder einfach auch jemanden anlächeln. Also ich sehe das jetzt ganz oft in der Stadt, wenn wir mit Leni halt rumlaufen und uns kommt halt auch jemand im Rollstuhl unterwegs. Das ist jedes Mal so schön zu sehen, weil die Person im Rollstuhl meistens erkennt, dass Leni halt irgendwas halt auch in der Motorik hat und das ist total schön. Ich glaube halt auch einfach ein nettes Miteinander, sich anlächeln, auch vielleicht gar nicht direkt auf die Behinderung ansprechen, sondern halt erstmal den Mensch sehen und nicht den Rollstuhl oder die Krücken oder whatever.
Ja,
ja.
Wahnsinn, ich glaube, das war nochmal richtig wichtig. Ja, richtig, richtig schöne Worte, die du gefunden hast. Und es fühlt sich jetzt voll komisch an, nach so einem Gespräch jetzt in diese banalen Fragen zu gehen. Aber wir haben ja noch eine Klorolle in unserer Mitte stehen. Fragen von der Scheißrolle. Und da stehen noch zwei Fragen drauf, die wir uns jetzt gegenseitig stellen, die wirklich gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Deswegen vielleicht nochmal abschließend, hast du noch irgendwelche letzten Worte zu diesem extrem wichtigen Thema, das viel mehr Plattform bekommen sollte? Vielleicht von deiner Hummelheldin aus ihrer Sicht. Hast du noch irgendwelche Parting Words?
Seid freundlich zu allen Menschen und vor allem auch freundlich zu Eltern, die pflegen. Ja. Weil die sind ganz schön einsam. Die fühlen sich nicht gesehen, die haben so viele Steine in ihrem Weg liegen und alleine an der Seite zu bleiben. Und das war wirklich mein wichtigster Punkt in der gesamten Reise, dass meine Freundinnen mir beigestanden haben, dass sie sich nicht abgewendet haben, mal abgesehen von Familie und meinem Partner. Das finde ich ist nochmal was anderes, wirklich als Freund an der Seite zu bleiben und auch keine Fragen zu stellen, einfach nur zu sagen, ich bin da, brauchst du was, kann ich dir was zu essen vorbeibringen? Das war wirklich das Allerwichtigste, weil Einsamkeit ist halt ein Riesenthema.
Ja.
Ja.
Wichtig. Sehr gut.
Jetzt gucken wir uns die Klorolle an.
Jetzt gucken wir uns die Klorollen an. Mal schauen. Zu den ersten ziehen.
Ach,
und dann kannst du abziehen und mir dann die Frage stellen.
Was ist dein... Warte. Oh, mein Nasenspray. Was ist dein Aha-Moment aus der Folge?
Ein Aha-Moment.
Das spiele ich mit meinem Kind. Voll gut, da kann man voll gut mit beschäftigen.
Kannst du mitnehmen, eine Klorolle? Mein Aha-Moment aus der Folge ist, dass ich mit einer Anspannung in die Folge reingegangen bin, weil ich Angst hatte vor der Schwere der Folge. Und ich hatte Angst damit, was das mit mir macht und ob ich das gut, dass ich das gut machen kann. Mein Aha-Moment ist, nimm dich nicht zu wichtig, es geht nicht um dich, sondern es geht darum, anderen Menschen eine Plattform zu geben, um über ihre Themen zu sprechen und dass man über alle Themen sprechen kann, egal wie schwer sie sind. Und dass es auch aus diesen schweren Momenten etwas richtig Schönes werden kann. Also, dass du da erzählt hast, was für ein glücklicher, süßer, happy Mensch Leni ist. Das gibt total Hoffnung und das war mein Oha-Moment. Mein Oha- und Aha-Moment.
Okay, jetzt ziehe ich dir ein. Magst du da festhalten, und dann kann ich es abziehen.
Das ist cool. Hast du einen Girl-Crush und was feierst du an ihr?
Also ich habe auf mehrere Personen. Ich habe einen ganz krassen auf eine von Lenis Ärztinnen aus der Spezialklinik. Die hat nämlich einfach, glaube ich, die Liebe zur Musik in meiner Tochter ausgelöst, weil sie einfach immer für sie gesungen hat. Und ich denke wirklich fast jeden Tag an sie. Und ich habe wirklich den krassesten Crush auf meine Mom, die wirklich einfach die geilste Frau auf dem Planeten ist, die uns so supportet hat, die einfach immer an unserer Seite war und auf die wir uns wirklich immer so heftig verlassen konnten. Und ich einfach mega dankbar bin, dass sie mir auch so wichtige Werte mitgegeben hat und mir, glaube ich, auch echt viel Stärke mitgegeben hat.
Shoutout an deine Mom und an Lenis Ärztin. Das war eine schöne Antwort. Ich danke dir, dass du hier warst. Jetzt setzt du dich ja echt gleich wieder zurück und fährst noch zurück. Willst du noch mit Mittagessen?
Nee, ich fahre jetzt direkt an, damit ich Abendessen kann mit den Kids.
Ja, das kann ich verstehen. Drück die Kleinen von mir.
Mach ich.
Danke, dass wir dich heute hier ausleihen
durften. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.